Hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Hier spricht Dr. Luciano Berti. Ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin, habe Psychologie und Medizin studiert und möchte in diesem Podcast einzelne Artikel aus der von mir veröffentlichten Buchreihe Psychologie für den Alltag, Band 1 bis 4, vortragen. In diesen Büchern geht es mir darum, Anregungen aus meiner langjährigen Erfahrung als Psychotherapeut und Psychoanalytiker zu vermitteln, die zugleich tiefgründig und auch alltagstauglich sind. Vielleicht gelingt es dem einen oder anderen dadurch, sein individuelles Sternenzelt neu zu ordnen. Die heutige Podcast-Folge lautet: Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Sie haben sich entschieden, einen Cappuccino zu trinken und gehen deshalb an der Raststätte der Autobahn an einen Kaffeeautomaten. Hier finden Sie die unterschiedlichen Angebote von Espresso über Latte Macchiato bis hin zu Cappuccino. Sie werfen Ihre Münze ein, wählen den Cappuccino und müssen dann feststellen, dass der Automat Ihnen einen Espresso serviert. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Sie spontan denken würden, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Doch ist es aber. Sie kommen abgehetzt auf eine Postannahmestelle, um drei kleine Päckchen aufzugeben, stehen vor dem Angestellten, wollen ihm die Päckchen reichen und er sagt ihnen mit aller Selbstverständlichkeit: Es tut mir leid, aber in einer Minute schließen wir, die Zeit reicht nicht mehr. Sie müssen später noch einmal kommen, und verweigert die Bearbeitung. Auch hier können Sie denken oder sagen, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Doch ist es aber. Sie möchten einen wichtigen Termin wahrnehmen, müssen eine Fahrt zurücklegen, sind rechtzeitig losgefahren und geraten unverhofft in einen Stau, der sich nicht auflöst. Die Zeit verstreicht, Sie erkennen, dass Sie sich deutlich verspäten werden und denken, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Doch ist es aber. Es sind banale Situationen, die in dieser oder ähnlicher Weise unzählige Male im Alltag vorkommen. Das zugrunde liegende Muster ist immer das gleiche. Es kommt zu einer unvorhergesehenen, so nicht einbezogenen Abweichung von dem, was wir erwartet haben. Dies bedeutet, wir sind spontan mit einer Diskrepanz zwischen einem Ist- und einem Soll-Wert konfrontiert. Immer wenn wir es mit einer solchen Diskrepanz zu tun haben, entsteht ein Spannungszustand in uns, was tatsächlich ganz natürlich und damit geradezu physiologisch ist. Spannungszustände dieser Art empfinden wir jedoch in unserem subjektiven Erleben nicht als etwas Angenehmes. Ganz im Gegenteil, wir fühlen uns aufgrund dessen unwohl, enttäuscht und auch verärgert. Vielleicht fällt es uns zunächst auch schwer nachzuvollziehen, wieso es zu dieser Abweichung zwischen unserer Erwartung und dem real sich Vollziehenden gekommen ist. Tatsächlich sind solche Situationen meist eine Herausforderung für uns, zumal sie nicht selten plötzlich und überraschend auftreten. Fügen Sie sich in vorangegangene Situationen gleicher Art in der kurz zurückliegenden Zeit oder auch im Zusammenhang mit einer sich lebensgeschichtlich in dieser Weise immer wieder vollziehenden Art, sind wir umso mehr enttäuscht, vielleicht auch resigniert und bringen es folglich in einen Zusammenhang mit einem dann schon vorhandenen Selbstbild des Pechvogels, nach dem Muster: Naja, ich bin es ja gewohnt, kenne es ja gar nicht anders, ist ja klar, dass mir das passiert. Solche Abweichungen zwischen einem Ist- und einem Sollwert gehören an allen möglichen Stellen unserer sozialen Wirklichkeit zu unserem Leben. So wie wir es alle von der Wettervorhersage kennen, wonach blauer Himmel und Sonnenschein vorhergesagt war, es aber regnet, kennen wir es in allen möglichen Bereichen unseres Alltags. Es sind diese Stellen des Lebens, an denen sich zeigt, wie gut wir mit den Diskrepanzen leben, sie verarbeiten und bewältigen können oder aber uns von ihnen beeinträchtigen und auch beschädigen lassen. Wie bereits erwähnt, ist hinsichtlich der Art der Verarbeitung auch von Bedeutung, ob solche Diskrepanzen in der Vergangenheit bereits wiederholt und gehäuft vorgekommen sind oder sich das Ausmaß des diesbezüglich Erlebten in Grenzen hält. In diesem Zusammenhang ist unsere sogenannte Frustrationstoleranz berührt, ein Begriff, der von Saul Rosenzweig, einem US-amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten, in die Psychologie eingeführt wurde. Hierunter verstehen wir unsere Fähigkeit, mit solchen frustrierenden Erlebnissen umzugehen. Haben wir eine geringe Frustrationstoleranz, neigen wir dazu, enttäuscht zu reagieren. Bezogen auf unser Anliegen oder Vorhaben, möchten wir in der Folge vielleicht aufgeben bzw. abbrechen und resignieren. Untersuchungen haben gezeigt, je schwächer unser Selbstbewusstsein sowie Selbstwertgefühl ausgeprägt ist, je mehr es Hinweise auf das Vorliegen einer selbstunsicheren Persönlichkeit gibt, umso mehr neigen wir zu solchen enttäuschten Reaktionen. Es versteht sich von selbst, dass die lebensgeschichtliche Entwicklung für das Erlernen dieser Fähigkeit zur Frustrationstoleranz von großer Bedeutung ist. Die Konfrontation mit solchen Diskrepanzen zwischen einem erwünschten und erwarteten Sollwert und dem realen Istwert erleben wir jedoch nicht nur bezogen auf Ereignisse, die sich in unserer Umwelt bzw. sozialen Wirklichkeit vollziehen und denen wir somit zunächst ausgesetzt sind. Diese Diskrepanzen erleben wir in gleicher Weise auch bezogen auf unser eigenes Selbst. Unter dem Selbst können wir das in uns vorhandene, zeitüberdauernde Bild bzw. Verständnis sowohl auf kognitiver als auch emotionaler Ebene verstehen, welches wir in uns tragen. Es bezieht sich auf Erfahrungswerte mit uns selbst, im Verhältnis zu uns selbst, unseren Mitmenschen und der gesamten Umwelt. Einbezogen sind Bewertungen, Beurteilungen und Überzeugungen, welche wir mit uns verbinden. Diese sind letztlich Ausdruck von Erfahrungen aus den verschiedensten Lebensbereichen. Bezüglich dieses Selbst können wir zwei wichtige Anteile unterscheiden. Das sogenannte Real-Selbst von dem sogenannten Ideal-Selbst. Als Real-Selbst verstehen wir die Einschätzung der uns tatsächlich kennzeichnenden Eigenschaften und Fähigkeiten. Die damit verbundene Selbstbewertung bezieht sich auf die tatsächlich gegebenen Merkmale des Denkens, Fühlens und Verhaltens sowie auch des körperlichen Erscheinungsbildes. Währenddessen diese Selbstbeurteilungen mehr auf kognitiver Ebene liegen, ist das damit verbundene Selbstwertgefühl auf der emotionalen Ebene zu sehen. Im Vergleich dazu ist das Ideal-Selbst geprägt von Eigenschaften und Fähigkeiten, die wir gern erfüllen möchten. Es repräsentiert die das eigene Sein betreffenden Wünsche und Hoffnungen und umfasst Eigenschaften, die wir im Allgemeinen selbst hoch bewerten. Das Ideal-Selbst ist in besonderer Weise gekennzeichnet durch unsere gesellschaftlichen Werte und Ideale. In diesem Verständnis bezieht sich das Ideal-Selbst im Wesentlichen auf die vorstellungsmäßigen und damit kognitiven Selbstinhalte. Diese sind im Allgemeinen sehr stark durch den Prozess der Sozialisation geprägt, einschließlich der Erziehung, der gesellschaftlichen Erfahrungen und der kulturellen Einflüsse. In Anbetracht dieser Ausführungen können wir feststellen, dass eine Diskrepanz, welche sich aus einer Abweichung zwischen dem Real und dem Idealbild ergibt, besonders dann für uns von großer Bedeutung ist, je größer diese Abweichung ausfällt. Möchten wir uns unserem Ideal selbst folgend als sozial kommunikativ, aufgeschlossen, kontaktfreudig, gesellig und humorvoll erleben, sind jedoch unserem Real selbst entsprechend eher still, zurückgezogen, verunsichert und abgeschieden, klafft somit eine spürbare und große Lücke zwischen beiden Selbstanteilen. Diese führt folgerichtig zu einer inneren Anspannung, Enttäuschung und Unzufriedenheit. In allen Situationen, in welchen wir mit solchen für uns erlebbaren Diskrepanzen konfrontiert sind, ob sie sich auf solche beziehen, die von außen an uns herangetragen werden, oder auf solche, die wir selbst durch die Abweichung zwischen unserem Real-Selbst und Ideal-Selbst erzeugen, können wir uns fragen, wie wir damit umgehen wollen, beziehungsweise was wir dazu beitragen können, diese Diskrepanzen abzubauen, sie kleiner werden zu lassen oder auch ganz aufzulösen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten der Einflussnahme. Wir können den Versuch unternehmen, an dem Ist-Wert etwas zu verändern, um ihn an den Soll-Wert heranzuführen, oder wir können versuchen, den Idealwert zu verändern, um die Abweichung zum Realwert zu verkleinern. Als dritte Möglichkeit der Einflussnahme könnten wir beide Werte zugleich verändern, womit wir ebenfalls die vorhandene Diskrepanz verkleinern oder auflösen könnten. Welcher Ansatzpunkt für uns der sinnvolle sein kann, ist abhängig von den Gegebenheiten der konkreten Situation. Anhand der zu Beginn erwähnten Beispiele scheint es wenig sinnvoll, eine verstärkte und wiederholte Bemühung auf eine Veränderung der äußeren Realität zu richten, wenn diese sich kaum unseren Wünschen und Vorstellungen entsprechend verändern lassen wird. Es bedarf insofern immer auch einer angemessenen und sinnvollen Einschätzung dessen, was wahrscheinlich ist und was nicht. Unsere zum Einsatz kommenden Bemühungen sollten sich im Sinne einer eigenen Ökonomie danach ausrichten. Hier besteht die Herausforderung darin, mithilfe unserer Bemühungen einen Frieden zu schließen mit der gegebenen Realität. Ganz anders verhält es sich da, wo es um die erlebten Diskrepanzen zwischen Ist und Soll im Zusammenhang mit unserem Selbstbild geht. Hier haben wir immer selbst die Entscheidung zu treffen, ob wir mit der Diskrepanz leben wollen oder sie reduzieren möchten. Wollen wir sie verkleinern oder auflösen, können wir an einem oder auch an beiden Selbstanteilen ansetzen. Waren wir bisher bestrebt, eine sehr gute Bewertung zu bekommen, in der Schule, dem Studium, bei der Arbeit oder auch im privaten Umfeld, haben dies jedoch nicht erhalten, können wir uns fragen, ob wir das dazu Notwendige an Einsatz und Motivation gezeigt haben. Erkennen wir, dass der Anspruch als solcher, gemessen an unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten, zu hoch ist, sollten wir uns damit anfreunden, ihn zu reduzieren. Untersuchungen haben belegt, dass Menschen, bei denen die Diskrepanz zwischen Real-Selbst und Ideal-Selbst allzu groß ist, weniger erfolgreich sind und mit einem geringeren Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ausgestattet sind als Menschen, bei denen diese Diskrepanz zwar vorhanden ist, jedoch nur ein geringes Ausmaß hat. Wir können vermuten, dass dieses Ausmaß an Abweichung dann eher einen motivierenden Effekt hat, denn einen, der zu Frustration und Resignation führt. Im sogenannten Gelassenheitsgebet, welches vermutlich von dem US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr verfasst wurde, heißt es in den ersten drei Zeilen, Zitat: Gott, Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Zitat Ende. Diese Empfehlung erscheint sehr sinnvoll und vermittelt auch die Hoffnung, in den uns begegnenden Situationen des Lebens eine solche Abwägung vornehmen zu können. Das Leben ist jedoch unter Umständen recht komplex und enthält über das scheinbar Erkennbare und zunächst Erlebbare zusätzliche, in einer konkreten Situation vielleicht verborgene Elemente, die über das Ganze in anderer Weise entscheiden lassen können, als zunächst vermutet. An dieser Stelle erinnere ich mich an ein Erlebnis aus meiner eigenen Lebensgeschichte. Ich muss damals etwa 5 Jahre alt gewesen sein. Es war zur Faschingszeit. Da ich gerne einen Cowboy-Gürtel mit 2 Halftern für die Pistolen haben wollte, um mich als Cowboy zu verkleiden, ging mein Vater mit mir in ein kleines Geschäft, welches auch Artikel für die Fasnacht führte. Mein Vater kannte den Besitzer des Geschäfts. Es dauerte nicht lange, bis wir 2 Gürtel zur Auswahl hatten. Der eine ein sehr bunter aus Kunststoff, der andere einer aus Leder mit silberfarbenen Nieten. Der aus Kunststoff passte perfekt. Der aus Leder war viel zu groß. Er hielt nicht, so sehr wir uns bemühten. Eine eindeutige Abweichung zwischen einem Ist und einem Soll. Ich kann mich heute noch daran erinnern, welche Mühe sich sowohl der Besitzer des Geschäftes als auch mein Vater gaben, mich davon zu überzeugen, dass es keinen Sinn mache, den aus Leder zu nehmen, da er doch viel zu groß sei. Es half nichts, ich wollte nur den aus Leder. Der andere kam für mich nicht in Frage. Dann lieber keinen, dachte ich. Ich weiß noch, wie traurig ich zunächst war. Ebenso habe ich bis zum heutigen Tag nicht vergessen, wie glücklich ich war, als mein Vater entschied, na gut, dann nehmen wir den aus Leder. Bezogen auf diesen Cowboy-Gürtel war es letztlich unsinnig, ihn zu kaufen, da er viel zu groß und auch deutlich teurer war. Bezogen auf das Erleben dieser Entscheidung meines Vaters jedoch, war es ein tiefes, ganz entscheidendes Erlebnis in meinem frühen Leben. Verinnerlicht hatte ich aufgrund dieses Erlebnisses die Wertschätzung, die Zuwendung und das Bedürfnis, jemanden, den man liebt, glücklich zu sehen, kann bedeuten, etwas zu tun, was unter bestimmten anderen Aspekten der Betrachtung scheinbar unsinnig ist. Mit dieser Anekdote lässt sich erkennen, dass es manchmal in Bezug auf die Diskrepanz zwischen Ist und Soll komplizierter sein kann und ebenso tiefgehender, als es den Anschein hat. Auch im Zusammenhang mit solchen Herausforderungen sollten wir davon ausgehen, dass es letztlich immer einen für uns guten Weg geben wird. Wir müssen ihn nur finden.